Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert.
Ich freue mich gerade so.
Ein herzliches Willkommen zurück an dich, Jacqueline. Wir haben dich vermisst.
Ich habe euch auch vermisst. Ich habe vor allem dich vermisst.
Oh.
Und deine wunderschönen Stimme zu lauschen.
Oh. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst nicht genug telefoniert und mit Hannah gequatscht.
Ja. Magst du uns von deiner Sommerpause kurz erzählen?
Ja, war schön. War nett. Hab mich gut erholt. Aber ich bin froh, dass ich jetzt wieder zurück bin.
Ja.
Ich habe die Pause zwar gebraucht, aber ich bin jetzt echt froh, dass ich wieder da bin. I'm back.
Yes, girl. Und wir starten direkt rein. Normalerweise sucht ein Zufallsgenerator das Land aus.
Was in Zukunft vielleicht auch schlauer wäre, wenn wir das so wirklich machen.
Ja, weil ich hatte nämlich für den Buchstaben T ein Land und ein Fall im Kopf. Und zwar ist das ein Fall aus Transsilvanien. Und ich war total begeistert und ich habe total viel Research gemacht.
Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, Transsilvanien ist doch eigentlich gar kein Land, dann gratuliere ich euch. Ihr seid 100% schlauer als wir.
Wir haben das erst richtig spät gemerkt, dass Transsilvanien ein Teil von Rumänien ist. Aber das ist jetzt egal, wir machen einen Fall aus Transsilvanien. Und das ist mit dem Buchstaben T.
Genau.
Und du hast Fakten vorbereitet.
Ich habe Fakten.
Jacqueline's Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Also, um euch jetzt hier alle mal ein bisschen abzuholen. Transsilvanien ist ein historisches und geografisches Gebiet im Zentrum Rumäniens. Es wird auch Siebenbürgen genannt. Denn im 12. Jahrhundert wurden deutsche Siedler vor allem aus Sachsen, Schwaben und dem Rheinland in die Region Siebenbürgen eingeladen, die damals zum ungarischen Königreich gehörte. Ziel war es, Dörfer zu gründen, Städte zu errichten und die Region gegen äußere Bedrohungen zu sichern. So entstand die deutschsprachige Minderheit der Siebenbürger Sachsen, die die Kultur, Architektur und Wirtschaft der Region über Jahrhunderte prägen sollte. Die Siebenbürger Sachsen führten fortschrittliche Landwirtschaft, Handwerk und Handel ein und bauten viele der gotischen Kirchen und befestigten Städte, die noch heute das Landschaftsbild prägen.
Gotisch.
Gotisch.
Nicht gotisch.
Gotisch. Was habe ich gesagt?
Gotische.
Gotisch. Ich finde, es passt beides. Gotisch. Sie verfügten über eigene Verwaltung, Schulen und Gerichtsbarkeit, blieben jedoch politisch Teil des ungarischen Königreichs. Obwohl Siebenbürgen also keine deutsche Kolonie war, hinterließ die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen einen nachhaltigen kulturellen und baulichen Einfluss. Ihre Spuren sind bis heute in den Städten, Dörfern und historischen Bauwerken der Karpatenregion sichtbar. Während die Siebenbürger Sachsen die Region prägten, lebte in den Dörfern gleichzeitig die Faszination und Angst vor dem Übernatürlichen. Tief in den Karpaten Transsilvaniens scheinen Legende und Realität oft ineinander zu verschwimmen. Im 18. Jahrhundert wurden angebliche Vampire exhumiert und verbrannt. Ein bekanntes Beispiel ist, ich keine Ahnung, ob ich das richtig ausspricht, Janosch Szekely, der 1725 als Vampir verurteilt wurde. Solche Fälle zeigen, wie stark der Glaube an dunkle Mächte damals das Leben der Menschen prägte. Doch die Mystik Transsilvaniens reicht noch weiter zurück. Im 16. Jahrhundert soll tief in den Karpaten die Cholomans existiert haben, eine geheime Schule der schwarzen Magie.
Geil!
Ich wusste, dass dir das gefällt.
Die der Legende nach vom Teufel selbst geleitet wurde. Nur 10 Schüler durften eintreten, um 7 Jahre lang Zaubersprüche zu erlernen und sogar die Sprache der Tiere zu verstehen.
Gibt's die Schule noch?
Ich glaube nicht.
Goddamn!
Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn es die geben würde, dann würden wir, glaube ich, nichts davon wissen.
Ich würde mich gerne anmelden. Also sollte das jemand hören, der was auf diese Schule geht, schreibt eine DM.
Sie durften niemals das Sonnenlicht sehen und manche Legenden erzählen, dass der Teufel selbst einen Drachen in einem Bergsee südlich von Sibiu hielt. Ein Wächter über die dunklen Geheimnisse der Schule.
Wie geil. Ein Drachen als Haustier.
Voll.
Wer heute durch die Wälder Transsilvaniens streift, kann noch immer die düstere Aura spüren. Besonders der Hoyabachu-Wald bei Cluj-Napoca. Ich spreche das sicher alles komplett falsch aus, sorry. Das sogenannte Bermuda-Dreieck von Transsilvanien zieht Abenteurer und Paranormalforscher magisch an. Seit den 1960er Jahren berichten Besucher von unerklärlichen Phänomenen. Mysteriöse Lichter, plötzliche Temperaturwechsel, das Verschwinden ganzer Personen. Manche sprechen sogar von UFO-Sichtungen.
Logisch. Die Aliens, die werden wir nicht los, oder?
Nein.
Im Zentrum des Waldes liegt das Teufelherz, ein kreisrunder, baumfreier Bereich, der besonders unheimlich wirkt und die alten Legenden wie lebendig erscheinen lässt.
Saugeil, und ich glaube, ich hätte deine Schakis Fakten vorher gebraucht, dann wäre mir auch gleich mal aufgefallen, dass Transsilvanien kein Land ist.
Ja.
Ich war so verwirrt ohne Schak.
Ja, aber um ganz ehrlich zu sein, ich hab's auch nicht gecheckt. Ich hab's dann erst im Zuge meiner Recherche, dachte ich mir so.
Ja.
Hä?
Wait a second.
Irgendwas stimmt da nicht.
Vor euch mal zur Info, es läuft so ab, ich lasse normalerweise einen Zufallsgenerator entscheiden und sage dann der Shaki, hey, das ist unser nächstes Land. Und sie recherchiert daraufhin Shakis Fakten und ich recherchiere einen Fall, von dem Shaki nichts weiß.
Genau.
Und während meiner Recherche für diesen Fall war ich auch so an einem Punkt, ich war so voll tief drin, ich kannte die Grundstory schon und war dann so beim Recherchieren und Fakten und Zeug und Ding. Und dann irgendwann so, warum kommt da immer wieder Rumänien? Ja gut, aber...
Nicht unsere schlauste Sternenstunde, aber mein Gott.
Ja.
Kill around the world.
Liebe Shaki, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was von Legenden und Mythen gehört. Wie stehst du dazu? Glaubst du an solche Fabelwesen?
Ja.
Okay.
Ja, also ich glaube schon an das Übernatürliche. Ich bin da jetzt nicht ganz so sicher, ob Nessie wirklich in Loch Ness haust.
Also wir sind Loch Ness entlang gefahren und waren da echt ganz lang und wir haben keine Nessie gesehen.
Ja, also bei sowas, da steige ich ein bisschen aus. Aber wenn du mir jetzt sagst, du bist da dann im Wald herumspazierst und du bist dir sicher, du hast eine kleine Fee gesehen, dann... würde ich dir das glauben.
Okay, und wenn wir zu Vampiren kommen?
Ich würde so gern dran glauben.
Ist es bei dir der Twilight-Vampir, der in der Sonne glitzert?
Nein. Es ist bei mir der Vampire Diaries-Vampir.
Okay, ja.
Ja, fair.
Na gut, dann liebe Shaki, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum wahren Graf Dracula von Transsilvanien.
Oh, ich freue mich so.
Transsilvanien im 15. Jahrhundert, eine Region zwischen Osmanischem Reich und christlicher Welt. Hier herrschte Vlad III. Draculea, bekannt als Vlad der Pfähler, ein walachischer Fürst, dessen Name bis heute Bilder von Gewalt und Grausamkeit heraufbeschwört. Seine blutrünstigen Taten ließen ihn schon zu Lebzeiten zum gefürchteten Ungeheuer werden, während er nach seinem Tod zur Legende und schließlich zur Inspiration für Bram Stokers berühmten Vampir Graf Dracula wurde. In dieser Podcast-Folge erzählen wir die dunkle Geschichte dieses Fürsten, von seiner Kindheit und Machtübernahme über seine schauerlichen Verbrechen bis zu den Mythen, die sich um ihn ranken und wie er zum Sinnbild des Vampirfürsten Dracula wurde. Vlad III. Wurde um 1431 als Sohn von Vlad II. Dracul geboren. Sein Beiname Draculea bedeutet wörtlich Sohn des Dracul, also Dracul heißt auf Rumänisch Drache, oder auch Teufel im Volksmund. Und das kommt daher, weil sein Vater nämlich dem Drachenorden zugehörig war. Vlad wuchs zunächst am Hof seines Vaters in Wallachia auf. Doch im Jahr 1442 änderte sich sein Schicksal dramatisch. Vlad und sein jüngerer Bruder Radu wurden als politische Geiseln an den osmanischen Sultan Murad II. Überstellt. Ihr Vater versuchte damit, seine Loyalität gegenüber den Osmanen zu beweisen. Was auch geil ist. Mhm. So, ich bin dir loyal, hier sind meine Kinder. Die beiden Jungen verbrachten mehrere Jahre in der Fremde. Eine harte Schule, die Vlad prägte. Er kam mit osmanischer, aber auch ungarischer und deutscher Kultur in Kontakt. Der Legende nach lernte Vlad in dieser Geiselschaft auch die Methoden grausamer Bestrafungen kennen. Ob aus Rache für seine Gefangenschaft oder um zu überleben, Vlad nahm viel von der Brutalität des Orients in sich auf. Während Vlad in der Türkei festgehalten wurde, überschlug sich daheim die Lage. Sein Vater Vlad II. Dracul wurde 1447 durch eine Adelsverschwörung getötet, sein älterer Bruder Mircea ebenfalls grausam ermordet. Hinter dem Komplott standen walachische Bojan, also das sind Adelige, und der ungarische Reichsverweser Johann Hunyadi, ein mächtiger Kriegsfürst, der in der Region die Fäden zog. Damit war Vlad III. Mit nicht einmal 17 Jahren praktisch ohne Familie und Aufsicht alleingestellt. Doch er war ein Fürstensohn mit Anspruch auf den Thron der Walachei und die Gelegenheit sollte bald kommen. Im Jahr 1448, kaum hatte Hunyadi sein Heer auf einem Feldzug weggeführt, schlägt Vlad mit Unterstützung der Osmanen zu. Er rückt mit osmanischer Kavallerie in die Walachei ein und riss den Thron an sich. Dies war Vlads erste kurze Herrschaft, doch sie dauerte nur etwa 2 Monate. Kaum war Hunyadi zurück, wurde Vlad wieder vertrieben. Verstehe auch nicht, warum sie ihn da nicht getötet haben, sondern einfach nur gesagt haben, geh.
Vielleicht ist er geflüchtet.
Das könnte auch sein, ja. Es folgten Jahre des Exils und Kampfes. Vlad wechselte zwischen Verbündeten, suchte mal Unterschlupf im Osmanischen Reich, mal in der benachbarten Moldau. 8 Jahre voller Intrigen, blutiger Auseinandersetzungen und Strategien vergingen, bis Vlad endlich seinen Vater auf dem walachischen Thron dauerhaft beerben konnte. 1456 eroberte Vlad Draculea die Herrschaft von Walachei zurück. Diesmal endgültig, zumindest für einige Jahre. Er kehrte in ein zerrüttetes Land zurück, doch der junge Fürst war fest entschlossen, seine Macht zu sichern und Rache zu üben. Den Mördern seines Vaters und Bruders hat er nie verziehen. Kaum an der Macht lud Vlad die Bojan, denen er misstraute, zu einem großen Fest ein. Was folgte, liest sich wie der Auftakt eines grausigen Dramas.
Die rote Hochzeit.
Ja, ich hab's mir auch gedacht. Ja. Ohne Scheiß. Ja. Der Fürst ließ mitten im Festmahl seine Wachen zuschlagen. Die alten Bojan wurden auf der Stelle gepfählt. Die jüngeren und stärkeren zwangen Vlad zu einem Todesmarsch in die Karpaten, wo sie unter unmenschlichen Bedingungen die Festung Poenari für ihn ausbauen mussten. Diese Tat, die in rumänischen Chroniken überliefert ist, sollte erst der Anfang sein. Und ich glaube, ganz ehrlich, Game of Thrones hat da die Inspiration
her. Ja, ich dachte mir das jetzt auch, ja.
Vlad III. Zeigte schnell, warum man ihm den Beinamen Tepes, der Pfähler, gab. Pfählen war eine Hinrichtungsmethode, bei der ein angespitzter Pflock langsam durch den Körper getrieben wurde. Oft vom After aus bis zur Brust oder zum Mund, sodass die Opfer qualvoll starben. Vlad perfektionierte diese Methode und machte sie zu einem Markenzeichen. Tausende sollen auf seine Befehle hin auf Pfähle gesteckt worden sein, ob einfache Kriminelle, aufmüpfige Adelige oder feindliche Soldaten. Sogar Gesandte fremder Mächte waren nicht sicher. Türkische Diplomaten, die sich weigerten, vor Vlad ihren Turban abzunehmen, gemäß ihrem Brauch von niemandem das Haupt zu enthüllen, ließ er angeblich nicht etwa ungeschoren davonkommen. Stattdessen ließ Vlad ihnen zur Ehrenrettung ihres Brauches kurzerhand die Turbane an den Schädel festnageln.
Ah ja, Nett.
Mit großen Nägeln direkt durch Stoff und Kopf hindurch. Schwarzer Humor à la Vlad. Wer den Hut nicht ziehen will, dem zieht Vlad eben die Schädeldecke straff.
Oh, Alter.
Im Inneren seines Landes zeigt Vlad sich als gnadenloser Herrscher, der Ordnung um jeden Preis durchsetzen wollte. Einer weit verbreiteten Legende nach stellte er einen goldenen Kelch als Brunnenbecher auf den Marktplatz seiner Hauptstadt und verkündete, jeder dürfe daraus trinken, aber wehe dem, der es wagte, den kostbaren Becher zu stehlen. Tatsächlich rührte niemand den Kelch an, so sehr fürchteten die Leute die drakonischen Strafen ihres Fürsten. Ebenso erging es den Dieben und Räubern. Vlad hasste Diebstahl so sehr, dass niemand, der Übles tat oder stahl, lange am Leben blieb. Recht und Ordnung herrschten, wenn auch aus Angst. Er soll sogar einmal alle Bettler, Armen und Kranken zu einem großen Fest eingeladen haben, nur um das Gebäude nach dem Essen anzünden zu lassen, sodass niemand lebend entkam.
Klingt wie echt eine sehr nette, sympathische Person, ja?
Ja, seine Herangehensweise war, so will ich die Armut in meinem Land ausrotten.
Ah ja. Mhm.
Also,
ja.
Auch ein Ansatz, aber...
Ja, interessant, ja.
Das ist allerdings, das sind alles so eher Legenden und Mythen.
Mhm. Ja, es ist eh alles so lange her, dass man da eh, glaube ich, schwer sagen kann, was ist da jetzt wirklich, wirklich passiert und...
Eben, ja. Also das ist... Es ist
er war schon,
nicht gesichert.
Ja, er war schon sicher sehr grausam, aber wahrscheinlich sind schon ein paar Sachen auch dazu gedichtet worden, wie immer.
Bestimmt. Seinen Ruf in der Außenwelt erarbeitete Vlad sich mit ebenso viel Blut. Besonders verheerend war sein Konflikt mit den Siebenbürger Sachsen, den deutschen Handelsstädten jenseits der Karpaten. Diese Sachsen hatten Rivalen von Vlad unterstützt, was der Fürst blutig ahndete. Er überfiel 1900.
Nö. Oh, okay.
Er ist ein Vampir. Er überfiel 1459 die Städte Brasov und Sibiu, Hermannstadt auch genannt, plünderte Dörfer und fehlte reihenweise die Händler und Bürgermeister. Eine zeitgenössische deutsche Quelle berichtet, Vlad habe am Bartholomäustag 1459 in Kronstadt 30.000 Menschen fehlen lassen. Möglicherweise Übertreibung, aber zweifellos ein Blutbad epischen Ausmaßes. Die Propagandaschriften der Sachsen schufen aus Vlad ein regelrechtes Monster. Er wurde als irrer Psychopath, Sadist und scheußlicher Mörder geschildert. Schlimmer noch als die römischen Kaiser Caligula und Nero. Diese haarsträubenden Geschichten verbreiteten sich dank der neuen Erfindung des Buchdrucks wie ein Lauffeuer in Europa. Vlad wurde zu einem der ersten Bestseller-Themen überhaupt.
Stell dir das mal vor. Okay.
Ich bin auf jeder Titelseite. Ja. Auf den Titelseiten prangten Holzschnitte, die ihn zeigten, einen diabolisch dreinblickenden Fürsten, der an einer reich gedeckten Tafel speist, während ringsum auf spitzen Pfählen seine noch zuckenden Opfer steckten. Ein makabres Dinner mit Dracula als Gastgeber. Jetzt kommt ein Zitat aus einer deutschen Flugschrift und die war ungefähr um 1463.
Mhm.
Vlad ließ einen großen Kupferkessel bauen und einen hölzernen Deckel mit Löchern anfertigen. Er steckte die Leute in den Kessel. Ihre Köpfe ragten aus den Löchern, die er fest verschloss. Dann füllte er Wasser ein und entfachte ein Feuer darunter, sodass die Menschen bei lebendigem Leib gekocht wurden.
Mhm.
Danach erfand er erschreckende, grausige, unerhörte Qualen. Er befahl, Frauen zusammen mit ihren säugenden Babys auf demselben Pfahl aufzuspießen. Die Babys kämpften an der Brust ihrer Mütter um ihr Leben, bis sie starben. Dann ließ er den Frauen die Brüste abschneiden und steckte die Babys mit dem Kopf voran hinein. So ließ er sie gemeinsam pfählen. Diese entsetzliche Schilderung ist stark übertrieben und Teil der Legendenbildung. Doch sie illustriert, welches Bild man sich in Europa von Vlad machte. Kein Wunder, dass man ihm den Teufelsnamen Dracula, also Sohn des Drachen oder Teufels, nur allzu gern zuschrieb.
Also ich muss sagen, wenn da nur ein Bruchteil davon stimmen sollte, dann reicht mir das schon.
Also es ist sicher irgendwas, also einiges wird wahr sein, aber das jetzt ist wirklich Propaganda.
Ja, ja, aber irgendwas...
Wahrscheinlich so nicht passiert.
Aber irgendwas wird schon dran sein.
Naja, das mit dem Fehlen, das hat er ja gemacht. Also das war ja keine Legende.
Und das war ja sein Hobby.
Ja. Andere machen Bucknucks, manche zeichnen. Er pfählt.
Ja.
Hey, you do you.
Ja.
Während er im eigenen Land hart durchgriff, stellte Vlad sich gleichzeitig dem übermächtigen Feind seiner Zeit entgegen, dem Osmanischen Reich. Als Vasallenfürst der Osmanen hatte Vlad eigentlich Tribut zahlen müssen, doch er hasste die Fremdherrschaft. 1459 trat Sultan Mehmed II., das ist der Eroberer Konstantinopels, mit einer ungeheuren Armee an, um die Balkanstaaten endgültig zu unterwerfen. Vlad wusste, dass er ein offenes Gefecht mit dem hunderttausenden Türken nicht gewinnen konnte. Also griff er zu einer listigen und grausamen Guerillataktik. Zunächst brach Vlad 1461 den Frieden mit dem Sultan und verweigerte den Tribut. Er lockte eine türkische Gesandtschaft in eine Falle und ließ den osmanischen Gesandten Hamza Pascha festnehmen und hinrichten. Dann überquerte Vlad im Winter 1461 und 62 selbst die Donau und verwüstete mit einem Überraschungsfeldzug zahlreiche türkische Dörfer und Festungen in Bulgarien. In einem Brief an den ungarischen König Matthias Corvinus brüstete er sich offen seiner Taten. Davon wieder ein Zitat. Wir töteten 23.884 Türken und Bulgaren, ganz zu schweigen von denen, die in den Häusern verbrannten, die wir niederbrannten.
Also ich muss sagen, das war damals ja wirklich, also diese Zeit damals.
Brutal.
Manchmal, wenn ich nämlich irgendwelche Serien oder Filme sehe, dann romantisiert man das ja so extrem und dann denke ich mir, ach, ich glaube, ich hätte auch so im Mittelalter leben können, dieses einfache Leben und so, und dann hätte ich da ein kleines Haus gehabt und so, aber ich glaube, das war so schlimm damals. Also abgesehen davon, dass du dann halt einfach an Zahnschmerzen oder so einem Scheiß gestorben bist.
Schnupfen hat gereicht,
ja, oder du hast dich irgendwo geschnitten und hattest dann eine fette Infektion und bist dann krepiert daran.
Ja.
Aber wenn ich das alles so höre, dann denke ich mir, nö.
Vlad ließ keinen Zweifel, dass er den Kampf gegen die Osmanen auf Leben und Tod führte und bat den ungarischen König gleichzeitig um Unterstützung, da er nun die volle Rache des Sultans auf sich zog. Mehmed II. Reagierte erwartungsgemäß wütend und rückte im Juni 1462 persönlich mit einem gigantischen Heer, also einige Quellen sagen ungefähr 150.000 Mann, in die Walachei vor. Vlad Tepes zog sich mit einem kleinen Heer ins Landesinnere zurück und verwüstete dabei systematisch die eigenen Ländereien. Also man nennt es verbrannte Erde-Taktik.
Mhm.
Um den Feinden keine Nahrung zu lassen. Bei Targoviste, wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, seiner Hauptstadt, schlug Vlad in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 1462 überraschend zu. Er überfiel das schlafende Lager der Osmanen in einem nächtlichen Kommandoangriff, angeblich in der Absicht, den Sultan persönlich zu töten. Das Attentat gelang nicht, Vlad verfehlte das Zelt Mehmeds knapp, doch das Chaos richtete großen Schaden an und demoralisierte die Osmanen. Als Mehmed II. Schließlich Targoviste besetzte, fand er die Stadt menschenleer vor. Doch was die Osmanen außerhalb der Stadt erblickten, ging in die Geschichtsbücher ein als Vlads grausigster Streich. Ein Wald aus Pfählen. Kalkokondyles, ein byzantinischer Chronist, berichtete, es seien ungefähr 20.000 aufgespießte Männer, Frauen und Kinder gewesen, auf Pfählen aufgereiht über eine Strecke von fast 3 Kilometern. Die Türken stießen auf dieses Meer aus Leichen, sogar Säuglinge waren an die Brust ihrer Mütter gepfählt und Vögel hätten an den verwesenden Körpern ihre Nester gebaut. Sultan Mehmed II., einer der mächtigsten Eroberer der Geschichte, soll ob diesen Anblicks erschaudert haben. Überliefert ist sein Ausspruch, dass man einem Mann, der solche Großtaten vollbracht hat und einen so teuflischen Verstand besitzt, sein Land nicht nehmen kann. Mit anderen Worten, selbst der Feind kannte an, dass Vlads abschreckende Brutalität ihn zu einem gefährlichen Gegner machte, der schwer zu bezwingen war. Verständlicherweise zog der Sultan sich bald darauf zurück. Die Moral seiner Truppen war gebrochen und die Walachei fürs Erste gerettet. Vlad hatte den Kampf gegen den Giganten angenommen und durch blanken Terror für den Moment gewonnen. Kannst du dir das vorstellen? 150.000 Männer und die sehen das da und so.
Nö.
Das macht man nicht. Allerdings währte dieser Triumph nicht lange. Mehmed setzte nun auf Lads jüngeren Bruder, Radu den Schönen, der im osmanischen Hof loyal erzogen worden war. Mit osmanischer Unterstützung machte Radu Vlad die Herrschaft streitig. Viele Walachen liefen zu Radu über, der ein milderes Regime und Frieden mit den Osmanen versprach. Vlad III. Musste ins Exil fliehen, zunächst in die Karpaten, danach suchte Schutz bei König Matthias Corvinus in Ungarn. Doch hier erlebte Vlad den wohl bittersten Verrat. Matthias ließ ihn im November 1462 kurzerhand gefangen nehmen. Offiziell wurde Vlad beschuldigt, mit den Türken zu paktieren, ein Vorwurf, der durch gefälschte Briefe und Verleumdungen seiner Feinden untermauert wurde. In Wirklichkeit war es politisch für den Ungarnkönig einfacher, Vlad loszuwerden, als ihm militärisch zu helfen. So verbrachte Vlad über ein Jahrzehnt in ungarischer Haft. Zunächst saß er in der Festung Visegrad als Kalkergast, später durfte er sich am Hof in Buda relativ frei bewegen, doch ein Gefangener blieb er bis 1475. In der Gefangenschaft rankten sich bereits neue Schauergeschichten um Vlad. Ein päpstlicher Gesandter schrieb 1462 an den Papst, Vlad sei wegen seiner Grausamkeit eingekerkert worden. Es ging sogar das Gerücht, Vlad langweile sich so sehr in der Haft, dass er Mäuse und Vögel fing, sie vierteilte oder auf kleine Pflöckchen spießte.
Pflöckchen.
Pflöckchen. Weil er seine blutrünstigen Neigungen nicht zügeln konnte.
Ja, wundert mich aber jetzt wirklich nicht. Also nach dem allem ist das jetzt noch das Harmloseste.
Ja, aber ich stelle mir das gerade so vor.
Ja, so schlimm.
Mini-Pflöcke.
Oh Gott. Und so kleine Mäuse drauf, oh nein.
Diese Anekdoten mögen übertrieben sein, aber sie passen ins Bild. Vlad der Pfähler blieb der Welt als blutrünstiger Unhold in Erinnerung, selbst wenn er gerade keine Opfer zur Hand hatte. Erst nach 12 Jahren änderte sich Vlads Schicksal erneut. 1475 wurde von Matthias Corvinus freigelassen, vermutlich weil die Lage im Kampf gegen die Osmanen es erforderten. Vlad heiratete sogar eine ungarische Adelstochter, eine Verwandte des Königs, und erhielt begrenzt militärische Unterstützung.
Die Arme.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so geil fände.
Mm-mm.
In der Walachei herrschte inzwischen sein Widersacher Basarab Lajota mit osmanischer Hilfe. Vlad gelang es jedoch, zusammen mit seinem Vetter Stefan dem Großen und den ungarischen Truppen die Walachei zurückzuerobern. Im November 1476 zog Vlad triumphal in Bukarest ein und bestieg zum dritten Mal den Fürstenthron. Ein letztes Mal stand Dracula an der Macht. Doch das Ende nahte schnell und blutig, wie es bei Vlad nicht anders sein konnte. Schon im Dezember 1476 kehrte sein Widersacher Basarab mit einem osmanischen Heer zurück. Vlad zog mit nur etwa 2000 Getreuen in die Schlacht und geriet in einen Hinterhalt. Vlad, der dritte Draculea, fand im Kampf den Tod. Ob von feindlicher Hand erschlagen oder, wie eine Legende besagt, versehentlich von den eigenen Männern getötet, die ihn in der Verwirrung für einen Türken hielten.
Wirklich versehentlich? Oder waren die vielleicht auch froh, denn endlich loszuwerden?
Die waren so, ach, scheiß drauf, jetzt oder nie. Sicher ist, dass die Osmanen seinen Leichnam an sich brachten. Der Milaneser Gesandte berichtete, Vlads Körper sei zerstückelt worden und der Geschichtsschreiber Antonio Bonfini schrieb, man habe Vlads Kopf dem Sultan Mehmed II. Als Trophäe übersandt, wo er in Konstantinopel auf einer Stange zur Schau gestellt wurde. Irgendwo passend.
Ja.
Ein grausiges Schauspiel, der Pfähler selbst gepfählt als Warnung an alle Feinde des Reiches. Seine Leiche wurde nie zweifelsfrei gefunden. Volkstümliche Überlieferungen behaupteten, Vlad sei im Kloster Snagov in einem unmarkierten Grab beigesetzt. Dort suchte man Jahrhunderte später vergeblich nach seinen Gebeinen. Andere vermuten, er liege in einem von ihm gestifteten Kloster begraben. Wie es sich für einen finsteren Legendenfürsten gehört, bleibt Vlad Draculeas Grab ein Mysterium. Kein Ruheplatz für den Ruhelosen.
Ja, der liegt in seinem Sarg und kommt in der Nacht raus. Ist doch ganz klar.
Ja, was soll er sonst tun? Ja. Kommen wir zu Legenden, Mythen und der echte Dracula. Schon zu Lebzeiten und erst recht nach seinem Tod wucherten die Legenden um Vlad den Pfähler wie dorniges Gestrüpp. Zeitgenössische Flugschriften aus Deutschland malten ihn als grausamen Wahnsinnigen, der vor keiner Grausamkeit zurückschreckte. Diese Schriften verbreiteten sich schnell in Europa. Gleichzeitig entstand in Osteuropa eine andere Erzähltradition. In Russland kursierte das sogenannte Skazani, die Legende von Fürst Dracula, eine Sammlung von Anekdoten über Vlad. Interessanterweise zeichnen diese slawischen Geschichten ein etwas differenzierteres Bild. Ja, Vlad ist grausam, aber seine Grausamkeit dient der Gerechtigkeit und Ordnung. In einer Geschichte etwa lässt Vlad eine Frau hinrichten, weil sie ihrem Mann ein Hemd genäht hatte, das ihm zu kurz war. In seinen Augen ein Zeichen ihrer Faulheit.
Mhm. Okay.
So gerecht.
Ja. Mhm.
Eine andere Anekdote erzählte, wie Vlad zwei Mönche pfählen ließ, um ihnen den Weg ins Himmelreich zu erleichtern. Und als deren Esel zu schreien begann, ließ Vlad sogar den Esel pfählen.
Alter!
Damit er seinen Herrn folgen
konnte. Ja, na eh klar. Damit sie alle zusammen fröhlich da im Himmelreich zusammen sein konnten. Schön.
Grotesker schwarzer Humor und Grausamkeit lagen bei Vlad offenbar dicht beieinander. Die rumänische Folklore wiederum bewahrte vor allem die Erinnerung an Vlad als strengen, aber gerechten Herrscher. In einigen lokalen Sagen gilt Vlad als Held, der sein Volk vor fremden Unterdrückern schützte. So wurde im Volksmund weitererzählt, wie er die korrupten Bojan bestrafte oder wie seine Strenge für Sicherheit sorgte. Für die Osmanen war Vlad der Pfähler ein derart furchteinflößender Gegner, dass sie ihm einen eigenen Namen gaben, Kazili Bey, Fürst Pfähler. Dieser Spitzname aus dem Türkischen bürgerte sich später auch in der Geschichtsschreibung ein. Natürlich blieben viele der spektakulärsten Erzählungen ungenau oder übertrieben. So gibt es keinerlei Belege dafür, dass Vlad tatsächlich Menschenblut getrunken hat. Die berühmte Szene, in die er Brot mit dem Blut seiner enthauptenden Feinde dunkt, wird zwar oft erzählt, ist aber höchstwahrscheinlich Erfindung späterer Chronisten. Dennoch war diese Vorstellung eines blutsaufenden Tyrannen zu reizvoll, um sie nicht immer wieder zu verbreiten. Vlad wurde so sehr zum Inbegriff des grausamen Fürsten, dass die Grenze zwischen Wahrheit und Dichtung verschwammen. Sein Nachruhm war zweischneidig. Im eigenen Land erinnert man sich sowohl an seine Grausamkeit, als auch daran, dass er die Osmanen in Schach gehalten hatte. Manch einer betrachtet ihn sogar als Nationalhelden, der Ordnung schuf, wenn auch mit brutalen Mitteln. In Westeuropa hingegen blieb er der blutrünstige Wüterich, dessen Schreckensherrschaft man sich nur in Horrorbildern ausmalen konnte. Über die Jahrhunderte geriet Vlad III. In Vergessenheit, bis zum späten 19. Jahrhundert. Dann erhielt seine Legende neue Unsterblichkeit in der Figur des Grafen Dracula. Ende des 19. Jahrhunderts recherchierte der irische Autor Bram Stoker für einen neuen Schauerroman über Vampire. Er stieß in seiner Bibliothek auf den Namen Dracula und war sofort fasziniert. Stoker entnahm einem historischen Essay, dass dieses Wort in der Walachei einst einen Fürsten bezeichnete, der gegen die Türken kämpfte. Besonders eine Quelle, William Wilkinsons Buch 1820, erwähnte einen Voivoden Dracula und schilderte knapp dessen Grausamkeit. Der Name passte perfekt für Stokers vampirischen Grafen, zumal Dracul im Rumänischen neben Drache auch Teufel heißt. Was könnte besser für einen Vampirfürsten passen? Stoker übernahm also den Namen Dracula sowie einige historische Versatzstücke in seinen Roman. So lässt er seinen fiktiven Dracula von sich behaupten, er stammte von edlen Geschlecht der Skelker ab und habe in alten Zeiten persönlich gegen die Türken gekämpft, eine Anspielung auf Vlad III. Dracula. Dennoch muss man klar sagen, Stoker wusste wohl nicht sehr viel über Vlad den Fehler. Historiker wie Elizabeth Miller haben aufgezeigt, dass Stoker außer dem Namen und ein paar Bruchstücke kaum direkte Bezüge hergestellt hat. In seinen Notizen hieß der Vampirgraf ursprünglich Count Vampyr. Erst später änderte er den Namen zu Dracula, nachdem er das Wort aufgeschnappt hatte. Stokers Dracula ist kein historischer Fürst, sondern ein Untoter, ein aristokratischer Vampir, der sich vom Blut ernährt. Die Eigenschaften dieses Monsters entstammen überwiegend der osteuropäischen Folklore und Stokers Fantasie. Allerdings flossen einige Echos von Vlad III. Doch in die Dracula-Figur ein, zumindest indirekt durch eine bereits kursierende Vorstellung. So waren im 19. Jahrhundert die Schreckensgeschichten über Vlad, also die von den alten deutschen Holzschnitten und Erzählungen, durchaus bekannt. Stoker kannte vielleicht die Sage, dass Dracula ein besonders grausamer Kriegerfürst war. Im Roman wird Graf Dracula als kriegerisch dargestellt. Er prahlt gegenüber Jonathan Harker mit dem Aufspießen der Türkenköpfe auf Pfählen. Eine direkte Parallele zu Vlad dem Fehler. Auch der Akt, einem Vampir einen Pfahl ins Herz zu stoßen, um ihn zu töten, mag durch Vlads blutige Methode inspiriert sein. Selbst Draculas rote und schwarze Kleidung könnte ein verstecktes historisches Detail sein. Diese Farbkombination trugen die Mitglieder von Vlads Drachenorden als Zeichen ihrer Bündnistreue. Ein roter Rock und schwarzer Mantel am Karfreitag. Während die exakten historischen Fakten über Vlad also keine große Rolle in Bram Stokers Buch spielten, ist die Aura um seine Person, also das blutige, teuflische, voll in die Figur des Graf Dracula eingeflossen. Stokers Roman wurde ein Welterfolg und löste einen nicht enden wollende Vampirboom aus. Unzählige Filme, Serien und Bücher folgten und dabei verschwammen Realität und Fiktion endgültig. Heute denkt man bei Dracula weniger an einen rumänischen Fürsten des 15. Jahrhunderts als einen bleichen Grafen mit spitzen Zähnen. Ironischerweise hat die Legende dem echten Vlad damit eine Art Unsterblichkeit verliehen, die er vermutlich nie angestrebt hatte.
Naja.
Ja, ich weiß nicht, da war ein Fürst, da war ein Krieger, da war Eroberer und dann so, ich habe einen Roman über den.
Aber ich glaube, er wird es gut finden, dass man den immer noch so im Gedächtnis, also dass man das immer noch mit ihm verbindet.
Und dann schaut er sich Twilight an.
Ja, okay. Ja.
Dann würde er uns allen fehlen.
Wahrscheinlich.
Auch in Vlad Draculas Heimat hat man die Popularität der Vampirfigur erkannt. Touristen besuchen Schlösser in Siebenbürgen, die als Draculas Schloss vermarktet wurden. Etwa Schloss Bran, obwohl Vlad dort vermutlich nie war. Dracula ist zu einer Marke geworden und Vlad, der dritte Draculea, ob er nun will oder nicht, ihr historisches Gesicht. Trotz aller Mythen lohnt ein letzter Blick auf den Menschen Vlad der Dritte. Denn die moderne Forschung fördert weiterhin Erstaunliches zutage, das die Grenzen zwischen Geschichte und Legende verschwimmen lässt. So haben Wissenschaftler 2023 mehrere Originalbriefe von Vlad chemisch analysiert und Spuren ungewöhnlicher Proteine gefunden. Die Forscher vermuten, Vlad litt an einer seltenen Krankheit namens Hämolakrie, bei der sich Blut mit der Tränenflüssigkeit mischt. Mit anderen Worten, der echte Dracula weinte unter Umständen blutige Tränen. Ein Makaber
ist so passend.
Voll! Das ist so irre. Ein makaber medizinischer Zufall, der perfekt in seinen vampirischen Mythos passt. Ob diese Diagnose stimmt, sei dahingestellt, aber allein die Vorstellung lässt einen schaudern und schmunzeln zugleich. Vlad hätte über seinen morbiden Zufall wohl herzhaft gelacht, auf seine ganz eigene, finstere Art. Das Fazit aus dem Ganzen ist, Vlad der Dritte Draculea, genannt Vlad der Fehler, war ein Mann voller Widersprüche. Ein patriotischer Fürst und ein gnadenloser Massenmörder. Ein strenger Gesetzeshüter und ein sadistischer Tyrann. Seine reale Geschichte ist schon so unglaublich grausam, dass die Legendenbildung fast zwangsläufig war. Mit schwarzem Humor könnte man sagen, Vlad hat sich redlich bemüht, in die Hölle der Geschichtsbücher einzugehen. Und das ist ihm gelungen. Die Fakten und Fabeln um ihn haben sich untrennbar vermischt und ihn zu etwas Größerem als dem Leben gemacht, zur unsterblichen Figur des Dracula. Und so lebt er bis heute weiter, ob als historischer Schurke in den Annalen oder als untoter Graf in unseren Albträumen. Denn wie es scheint, non omnis morial, nicht alles von mir wird sterben, schrieb einst ein Dichter. Auf Vlad Draculea trifft das in schrecklicher, faszinierender Weise zu. Und das, liebe Shaki, war der wahre Graf Dracula.
Ja, du weißt ja, dass ich solche Fälle liebe. ich bin ein bisschen neidisch, dass du da nicht machen hast dürfen. Da hätte für ein Freaky Friday auch super gepasst. Ja. Aber ich gönn's dir. Ich gönn's dir von Herzen. Hast du gut gemacht.
Dankeschön. Ja, ich habe den Fall gern recherchiert.
Ja, ich glaub's.
Und dann habe ich mir auch, wo ich dann rausgefunden habe, dass Transsilvanien kein Land ist, habe ich mir gedacht, weißt du was? Scheiße.
Ja, der Fall ist zu gut.
Ja, schon. Ah, ich fände es auch wirklich cool, wenn der tatsächlich Blut geweint hätte.
Ja, das hat er sicher.
Das
hat er sicher.
Das muss es sein.
Ja.
Das hätte gepasst wie die Faust aufs Auge.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der jemals in seinem Leben mal geweint hat. Also wir werden es wahrscheinlich nie wissen. Was,
naja,
ich meine?
Aber die haben ja Briefe chemisch analysiert. Mhm. Das heißt, er hat beim Briefschreiben geweint.
Ach so, ja, stimmt.
Vielleicht war das ein ganz sensibler. Einfach nur Miss.
Ja, ich hab's jetzt auch ganz einfach nur missverstanden.
Der sei dich ein ganz lieber.
Der hat einfach, ich weiß nicht, das Fehlen, das war der Ausdruck seiner missverstandenen, verletzten, feinen Seele.
Coping-Mechanism.
Ja.
Das ist das.
Gott.
Deshalb muss er das machen.
Ja, danke.
Gerne. Wenn ihr mehr von uns hören oder sehen wollt, dann folgt uns auf TikTok und Instagram und YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Unsere Fälle sind immer als kurze Reels auf Instagram und TikTok. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es hören wollt oder nicht, da habt ihr so quasi den Trailer. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Killer.